Dieses Mal sprechen wir über Gebet und Andacht. Das ist unser 29. Thema in diesem Bibelkurs. Wir haben bisher in den anderen 28 Themen viele verschiedene Aspekte und Themen der Bibel betrachtet. Und das war letztendlich, das Studium war wie angeleitet und vorgegeben. Die Bibel hat aber viel, viel mehr zu sagen als diese 28 Themen. Und auch diese 28 Themen sind nicht reduziert auf das, was ich jetzt gebracht habe, sondern es gibt viel, viel mehr dazu zu sagen. Ja. Und von dem her ist es wichtig, dass jeder selber in der Lage ist, die Bibel zur Hand zu nehmen, die Bibel zu lesen, zu verstehen, was da steht und letztendlich sich selber aus der Bibel zu ernähren, selber aus der Bibel mit Inhalt zu versorgen. Es ist nicht günstig, es ist nicht gut, wenn jemand rein angewiesen ist auf jemand anders, um ihm die Bibel zu erklären, sondern so gut es geht, soll jeder selber in der Lage sein, die Bibel zur Hand zu nehmen, zu lesen und aus dem, was er liest, etwas mitzunehmen und das zu verstehen. Natürlich gibt es viele Hilfsmittel dazu. Werkzeuge, ja, man könnte also auch Methoden, wie man die Bibel liest, aber am Ende ist es entscheidend, dass man selber, dass man das selber in der Hand hat. Hier ist unser erster Bibeltext für diese Einheit, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ja, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir sind ein heiliges Volk, ein Eigentum Gottes. Und wir sind aus der Finsternis berufen zu seinem wunderbaren Licht. Ganz ähnlich sagt das 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 4 und 5. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Ja, und dass wir im Licht leben, bedeutet, dass wir mit Gott leben. Dass wir mit Gott leben, bedeutet aber auch, dass wir seine Botschaft kennen und verstehen. Und seine Botschaft, die finden wir im Wort Gottes. Und wir als Priester, als ein besonderes auserwähltes Volk, als das Eigentum Gottes, wir sind nicht einfach blindlings, also Nachfolger, blinde Nachfolger, sondern wir sind Nachfolger, die eine Verantwortung tragen und die aber auch eine Erkenntnis haben und die nicht einfach aus einer Gefühlsregung dem Ganzen nachfolgen, sondern die auch wirklich bewusst, begründet Entscheidungen treffen, warum wir das glauben, was wir glauben, und die auch Auskunft geben können über den Glauben, beziehungsweise als Priester eine Brücke schlagen können von Gott zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ja, mit Gott zusammenleben bedeutet eben, seine Botschaft zu kennen. Und mit Gott zusammen zu sein, das ist wie wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, befreundet sind, eine gute Beziehung haben. So Beziehungen müssen gepflegt werden. Wenn wir jahrelang keinen Kontakt haben miteinander, dann wird diese Beziehung mit der Zeit sich verlieren, abflachen, sich verlaufen. Irgendwann sind wir nicht mehr sicher, ob sie besteht. Mit Gott ist das ähnlich. Und deswegen ist es gut, wenn wir jeden Tag mit ihm die Gemeinschaft suchen, indem wir sein Wort aufschlagen, sein Wort lesen, uns aus seinem Wort etwas sagen lassen und umgekehrt aber auch mit Gott reden und das eben im Gebet. Wie jede zwischenmenschliche Beziehung, so muss auch die Beziehung zu Gott gepflegt werden. Wir haben hier einen Text, wo Jesus uns so ein Mustergebet gibt, das vielfach als Vater unser bekannt ist. In Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 4, dort finden wir das. Wir finden das auch im Matthäus-Evangelium im Rahmen der Bergpredigt. Aber hier eben aus dem Lukas-Evangelium. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, das ist das Mustergebet. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich die meisten. Jesus war an einem einsamen Ort im Gebet. So beginnt der Abschnitt hier. Jesus betete aus Gewohnheit. Er betete nicht oberflächlich, er betete inniglich, aber für ihn war das Teil, also eines Tages, das gehörte dazu. Jesus war immer mit seinem Vater verbunden. Ja. Und die Jünger baten Jesus jetzt, sie zu lehren, wie man beten soll. Und Jesus erklärte ihnen zunächst, also betet so, und er beginnt mit unser Vater, der du bist im Himmel. Den allmächtigen Gott, den Schöpfer, den dürfen wir mit unser Vater ansprechen. Das bedeutet, wir sind seine Kinder. Und so wie Kinder ihren Vater lieb haben und wie Kinder sich beim Vater geborgen fühlen, so kümmert sich der Vater um die Kinder und ist für die Kinder da. Unser Vater, unser Gott ist im Himmel. Sein Name soll geheiligt werden. Das bedeutet, dass sein Name groß gemacht werden soll. Sein Name soll sichtbar gemacht werden und dass wir durch unser Leben auch seinen Namen heiligen, Ehre machen. Dann fährt Jesus fort mit dem Wunsch, dein Reich komme. Wir Gläubigen, wir Nachfolger Jesu warten auf das Reich Gottes. Das ist unser großes Ziel. Dorthin wollen wir. Das sehnen wir herbei. Und wir bitten Gott, dass sein Reich komme. Und so gut es geht, dass es bereits jetzt aufgerichtet wird und sichtbar wird, aber darüber hinaus, dass dieser Tag komme, wo der Herr uns zu sich nimmt. Dann fährt das Gebet fort, das Jesus uns hier als Beispiel gibt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Wille Gottes soll auf Erden geschehen. Und das heißt natürlich, dass die Gebote Gottes gehalten werden sollen. Das ist sein Wille. Das heißt, dass wir einander freundlich und liebevoll mit Respekt begegnen, dass wir füreinander da sind und die Nöte und Bedürfnisse des anderen erkennen und so gut wir vermögen auch zu lindern und stillen versuchen. Dann bittet Jesus in diesem Gebet, gib uns täglich unser nötiges Brot. Es geht nicht nur jetzt um heilige Sachen, es geht nicht nur um abgehobene, weltferne Sachen, sondern es geht hier auch ganz praktisch um die Bitten für das tägliche Leben. Unser tägliches, nötiges Brot gib uns heute. Ja. Wir dürfen zu Gott kommen, mit all unseren Anliegen, seien sie groß oder klein, betreffen sie jetzt Gottes unmittelbares Werk oder betreffen sie unser alltägliches Leben. Das eine wird nicht vom anderen getrennt. Wir können zu Gott kommen und ihm alles vorlegen und um seinen Segen, seine Führung und seinen Schutz bitten, was immer es auch betrifft. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Also wir bitten Gott um die Vergebung unserer Sünden. Und da können wir natürlich auch ganz konkret werden und ihm vorlegen, wo wir gefehlt haben, was wir getan haben. Wir bitten ihn darum, wir dürfen sicher sein, er erhört uns. Ja, und wir sind aber bereit, auch den anderen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ja, und dann endet das Gebet und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, wir bitten Gott auch noch und machen uns mit dem Gebet auch schon bewusst, dass wir Versuchungen meiden wollen. Und wir bitten Gott, dass er uns hilft dabei, nicht in Versuchung zu geraten oder wenn wir in Versuchung sind, dass er uns die Kraft gibt, zu widerstehen. Und wir bitten ihn um die Erlösung von dem Bösen, um ein heiliges Leben und um schlussendlich um die Befreiung von der Versuchung und von dem Wirken der bösen Mächte. Also zu Gott zu beten bedeutet, mit ihm zu reden, und es bedeutet auch, offen zu sein auf seine Antwort. Seine Antwort kann auf vielerlei Weise kommen. Wir dürfen zunächst einmal sicher sein, dass er unser Gebet hört. Da brauchen wir keinen Zweifel daran haben. Aber wie er uns dann antwortet, das kann auf verschiedene Weise geschehen. Das kann geschehen, weil er uns Gewissheit gibt in einer Sache. Das kann geschehen, weil er uns in seinem Wort auf Dinge aufmerksam macht. Das kann geschehen vielleicht durch andere Menschen. Das kann geschehen, weil sich manche Wege öffnen und wir können manche Wege gehen, oder manche Wege werden uns verschlossen und wir müssen eine andere Option wählen. Da gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten, wie Gott auf unser Gebet reagiert. Aber wir dürfen sicher sein, er erhört unser Gebet. Und wir dürfen sicher sein, dass er uns nicht einfach hängen lässt, sondern dass er uns auf einem Weg führt, der nach seinem Willen ist und ja, wo letztendlich das Beste am Ende für uns herauskommt. Manches Mal scheint uns das, scheint uns, als würde Gott uns nicht hören, aber wir dürfen sicher sein, er hört uns, und wir dürfen voll Vertrauen auf Gott sein. Vielleicht auch an der Stelle eine Anmerkung: Wenn wir für Menschen beten, die an einer schweren Krankheit leiden und diese Menschen dann vielleicht schlussendlich auch an der Krankheit versterben und wir aber gebetet haben dafür, dann dürfen wir sicher sein, dass Gott auch dieses Gebet erhört hat. Wir müssen nicht zweifeln daran, dass Gott uns oder diese Person verlassen hat, sondern diese Person ruht jetzt, auch wenn das vielfach ein sehr schmerzlicher Verlust ist, die Person ruht. Und am Ende wird Gott sie heilen, von ihrer Krankheit ein neues Leben geben, ewige Jugend schenken und ewige Gesundheit schenken. Da dürfen wir ganz sicher sein. Wir verstehen Gottes Willen nicht immer. Und wir verstehen, oder Gottes Wege nicht immer, vielleicht besser so gesagt. Aber wir dürfen uns voll Vertrauen in seine Führung hineinbegeben und darauf eben Vertrauen, dass es am Ende gut herauskommt. Ja, also mit Gott zu reden, zu Gott zu beten, das ist eine sehr, ja, sehr gute Tugend, und die sollten wir pflegen jeden Tag, am besten gerade zu Beginn des Tages, aber sonst auch bei jeder möglichen Situation im Laufe des Tages. Wir können beten, wenn wir irgendwo eine Pause haben und warten. Wir können beten, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Wir können zu Gott ein kurzes Gebet schicken, wenn wir etwas erleben, was uns gefreut hat. Wir können immer wieder ein stilles Gebet oder auch ein laut gesprochenes Gebet an Gott richten. Ja, diese Einheit geht ja um Gebet und Andacht. Andacht meint neben dem Gebet aber auch das Lesen der Bibel. Und hier haben wir einen Bibeltext dazu aus Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Dort heißt es: Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Wir haben hier eine Gruppe von Menschen. Das sind die... Ja, die Gläubigen in Beröa, und dort von denen wird berichtet, dass sie täglich in der Schrift forschten, ob es sich so verhalte. Sie haben täglich ihren Glauben in der Schrift wieder überprüft und, ja, und waren bewandert in der Schrift und vertraut mit der Schrift. Wir haben noch einen weiteren Text, Johannes 5, 39. Dort heißt es: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Jesus spricht hier zu den Schriftgelehrten, und das ist damit ein Tadel verbunden an die Schriftgelehrten. Aber wir können diesen Bibeltext hier ganz gut als einen Appell an uns auch nehmen, weil Jesus sagt: Ihr erforscht die Schriften, und weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und Er bestätigt es, aber er gibt noch einen anderen Aspekt und sagt, sie sind es, die von mir Zeugnis geben. In Jesus haben wir das ewige Leben und die Schriften geben Zeugnis von Jesus, auch im Alten Testament, auch, also besonders aber im Neuen Testament. Und diese Schriften zu erforschen, sich mit Jesus auseinanderzusetzen, also mehr und mehr von Jesus zu verstehen, das Vertrauen in Jesus zu stärken, das ist etwas ja, ganz Besonderes und ganz Wertvolles. Deswegen sollten wir uns täglich mit der Bibel beschäftigen. Ich werde dann gleich noch hier eine Anleitung geben, wie kann man das machen. Aber am Ende muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und ich möchte gerade an der Stelle auch appellieren, dass das Lesen in der Schrift nicht einfach eine Pflichtübung sein soll, sondern dass man sich ganz bewusst die Zeit nimmt, einen Abschnitt wählt, der muss nicht lange sein, lieber einen kürzeren Abschnitt wählen, aber sich dafür mit dem intensiver auseinandersetzen. Und ja, und lesen und sich wirklich Gedanken machen, hineinversetzen, was will einem die Bibel hier an der Stelle sagen und versuchen, möglichst die Aussage des Textes zu erfassen und aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, sich in eine Situation hineinzuversetzen, sich überlegen, was hätte das für mich bedeutet, wenn ich dort dabei gewesen wäre. Und vielfach ist es so, je mehr man sich mit einem Text auseinandersetzt, umso interessanter und bemerkenswerter wird der Text und umso mehr Aussage entwickelt der Text. Deswegen wirklich auch hier der Appell, sich mit der Bibel also auseinanderzusetzen und gut und gerne Zeit zu investieren in das Bibelstudium. Ja. Die Bibel hat eine umwandelnde Kraft. Wenn wir die Bibel lesen, dann verändert uns die Bibel. Wir bleiben am Ende nicht dieselben, sondern wir werden eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Ja. Das heißt hier in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und die Bibel, die spielt eine wesentliche Rolle bei dieser Neuschöpfung. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, bekommen wir immer wieder göttliche Gedanken, die wir nachvollziehen können, über die wir nachdenken können. Und so werden wir immer mehr und mehr verändert. Im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wir werden immer wieder etwas von Gott lernen und wir werden immer wieder im Glauben wachsen, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir das im Gebet machen. Die Dinge, die uns beschäftigen, vor Gott auch bringen. Hier in 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 16 lesen wir. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Der Paulus appelliert an den Timotheus und sagt ihm, er soll bei den Schriften bleiben, die er von Kindheit an schon kennt. Und diese Schriften, sie haben die Kraft, weise zu machen zur Errettung durch den Glauben in Jesus Christus. Ja, also das, der starke Appell, bleibe dabei, beschäftige dich damit, lege es nicht zur Seite, sondern bleibe bei den heiligen Schriften. Und dann fährt er fort, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Dass alle Schrift ist von Gott eingegeben, das haben wir schon in der ganz ersten Lektion uns angesehen. Sie ist von Gott eingehaucht, geblasen, eingeatmet. Ja. Diese Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also wir merken hier, der Paulus erklärt das, wir merken hier, wenn wir die Schrift lesen, wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen, dann werden wir lernen, Wir erfahren Belehrung, wir werden lernen, wir werden überführt von Wegen, die nicht gut sind, wir werden zurechtgewiesen. Das heißt, wir ändern unser Leben, wir richten unser Leben mehr und mehr nach Gott aus. Wir werden in der Gerechtigkeit erzogen und wir werden zubereitet, verändert. Wir werden wachsen, um jedes gute Werk tun zu können, das Gott uns beauftragt hat. Ja, also die Bibel hat eine Kraft und die Bibel verändert uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Und deswegen sollten wir uns immer wieder jeden Tag, am besten jeden Tag, mit der Bibel beschäftigen und auseinandersetzen. Ich habe hier noch eine Anleitung zum Lesen der Bibel, möchte die durchgehen. Es ist etwas, wie soll ich sagen, technisch, diese Anleitung, aber man muss nicht alles davon machen und also jeder kann das machen, wo ihm gerade nahe liegt. Ja. Ich habe festgestellt, wenn wir die Bibel lesen und wir lesen sie einfach so, um sie gelesen zu haben, dann kann das ein großer Gewinn sein. Aber ich habe festgestellt, es ist viel mehr Gewinn, wenn ich mit einer Frage zur Bibel gehe oder mit einem Anliegen oder etwas wissen möchte. Und ich suche mir Stellen, die mich besonders jetzt zu diesem Thema, die mir zu diesem Thema eine Information liefern. Wenn ich ein Anliegen habe, wenn mich was interessiert, wenn ich eine Frage habe, dann bin ich also viel aufmerksamer und viel interessiert an dem, was ich lese. Das kann gut vorkommen, dass ich da manches Mal auch zu ungewöhnlichen Zeiten dann zur Bibel greife, also in der Nacht mal, und etwas nachschlage, weil mich etwas beschäftigt. Und ich wünsche euch, dass ihr auch so ein Interesse an der Bibel habt und dass es euch auch so spannend erscheint, darin zu lesen, wie es mir zumindest manches Mal erscheint, ja. Aber eben, Bibellesen ist immer eine spannende Sache, weil wir Gottes Gedanken lesen können. Ja. Also die Empfehlung, mit einer Frage oder einem Anliegen an die Bibel heranzugehen. Dann, bevor man liest, ist es immer gut zu beten und Gott zu bitten, dass er seinen Geist schenkt, damit wir das verstehen, was wir lesen. Und dann wählt man einen Textabschnitt. Das kann sein ein Kapitel, das kann sein ein kleinerer Abschnitt. Viele Bibeln haben ja so Überschriften. Da kann man sich auch an diesen Überschriften orientieren. Und dann wählt man etwas, wo einem für heute als gut erscheint. Natürlich kann man auch ein ganzes Buch von vorne bis hinten durchlesen, zum Beispiel eines der Evangelien, und Tag für Tag hier einfach weiterlesen. Auch das ist sehr spannend. Ja. Und dann, wenn man einen Abschnitt gewählt hat, empfiehlt es, dass man diesen Abschnitt liest. Und am besten gerade mehrfach liest. Und je öfters man einen Abschnitt liest, umso eher springen einem Dinge ins Auge, die ungewöhnlich sind. Ich vergleiche das gerne mit dem Streicheln einer Katze. Eine Katze hat ein schön weiches Fell. Und wenn ich die Katze so streichle, dann gleitet die Hand drüber. Das ist alles sehr sanft und angenehm. Ja. Aber es kann sein, dass die Katze etwas im Fell drinnen hat. Ja, so manches Mal bleiben so Samen hängen, wenn sie durch die Wiese streift. Und wenn ich dann drüber streiche, dann spürt man, ups, da ist was. Und dann streicht man weiter, ja, da ist was. Und nochmal, und man merkt, und dann beginnt man dort an der Stelle das Fell auseinanderzunehmen, und um zu sehen, was ist denn da drinnen. Ja? Und dann sieht man es und dann kann ich das Ding also irgendwie fassen und kann es rausnehmen und ja. Und dann habe ich die Katze befreit davon. Beim Lesen der Bibel ist das so ähnlich. Ich lese den Abschnitt und ich lese ihn wieder und wieder und plötzlich irgendwann springt mir etwas ins Auge und denkt mir, das ist ja komisch. Wie passt das daher? Und dann beschäftige ich mich mit dem und lese es mehr und mehr und will verstehen, warum reagiert Jesus zum Beispiel so in der Situation? Warum antwortet er so? Warum passiert das? Und ich merke plötzlich so Gegensätze in einem Abschnitt. Ja, alle sind fröhlich, aber einer nicht. Das ist zum Beispiel, wo Jesus als König einzieht nach Jerusalem, zu Beginn der Passionswoche von Jesus. Alle jubeln ihm zu, Jesus aber weint über Jerusalem. Man findet so Gegensätze. in der Bibel drinnen. Und das ist also nicht zufällig und das ist durchaus gewollt, dass man die entdeckt und ja, und dann auch darüber nachdenkt, warum ist das so? Diese Punkte, die ich jetzt vorgelesen habe oder erwähnt habe, das wären so die wesentlichsten. Und ich möchte gerne noch dazufügen den letzten Punkt, und der heißt Nachdenken darüber, was ich gelesen habe, die Bedeutung für mich erfassen und weiterzugeben, was ich gelesen habe. Das wären so die wesentlichsten Punkte, wenn ich jetzt die Bibel zur Hand nehme und ja, mich mit dem Inhalt der Bibel beschäftige und etwas von der Bibel mitnehmen möchte. Wer aber noch weitergehen möchte, dem möchte ich noch folgende Erweiterungen, Ergänzungen dazu mitgeben. Man liest einen Abschnitt, zum Beispiel ein Gleichnis von Jesus, und dann kann man an diesen Abschnitt verschiedenste Fragen stellen. Also, wo handelt das Ganze? Und sich überlegen, was hat das für eine Bedeutung für diese Geschichte, die hier passiert, für diesen Bericht, der hier stattfindet? Wann ist das geschehen? Wer handelt darin? Welche Dinge beschäftigen die Menschen und so weiter? Also diese ganzen W-Fragen an den Abschnitt stellen. Man kann sich auch versuchen, selber in die Situation hineinzuversetzen und zu überlegen, was hat das bei den Menschen ausgelöst und wieso reagieren die Menschen so, wie sie reagieren? Oder überlegen, warum reagieren sie denn anders, als ich erwarten würde, dass sie reagieren? Das sind sehr spannende Überlegungen, ja. Und dann, wenn man diese Fragen gestellt hat, dann ergeben sich aus dem weitere neue Fragen. Und diese Fragen sollte man sammeln und denen weiter nachgehen. Dann ist das ja meistens sehr aufschlussreich, in welchem Zusammenhang also findet dieser Abschnitt statt. Sind wir da im Alten Testament, im Neuen Testament? An welchem Ort sind wir? Was findet hier in dem Buch, wo ich lese, in dem biblischen Buch, was ist hier zuvor geschrieben und was ist danach geschrieben? Und oftmals ergeben sich hier verblüffende Einsichten, weil ich merke, aha, das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Zum Beispiel werden da Blinde geheilt und dann gibt es aber Menschen vorher und nachher, die nicht erkennen, die nicht sehen, dass Jesus der Heiland ist. Da merke ich plötzlich, dass die Heilung eines Blinden hat eine Aussage darüber, dass Jesus eigentlich diese geistliche Blindheit heilen möchte. Ja. Weiters ist es sehr interessant, Parallelstellen zu Abschnitten zu lesen. Also man liest etwas, man merkt da drinnen, ja, das sind Dinge, die sind mir nicht ganz klar, die werden vielleicht nicht so gut erklärt. Dann gibt es Parallelstellen dazu. Die Bibeln haben oftmals so auf der Seite so ein Raster, so einen kleinen Index und geben an, was ich denn noch dazu lesen könnte. Oder sie geben es an bei der Überschrift zu dem Abschnitt. Da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Aber es ist sehr interessant, diese Parallelstellen zu lesen, weil die etwas dazu aussagen, was hier berichtet wird. Ja. Natürlich ist es auch interessant, den historischen Hintergrund zu beachten. Ich denke jetzt an das Buch Jeremia zum Beispiel. Jeremia war Prophet, wo die Babylonier kamen und also dann spät in weiterer Folge, also Juda einnahmen, den Tempel zerstörten und Jeremia dann noch mit den wenigen, die übrig geblieben sind, nach Ägypten geht. Wenn ich diese Sachen verstehe und den Hintergrund kenne, dann tue ich mir viel leichter zu verstehen, was denn hier in diesem Bericht passiert. Oder wenn ich weiß, zur Zeit von Jesus waren die Juden unter der Herrschaft der Römer, das muss ich wissen. Dann verstehe ich auch, warum hier Pontius Pilatus zum Beispiel Jesus verurteilt und so weiter. Okay. Und wenn ich diese weiteren Punkte für mich gemacht habe, weil es mich interessiert, dann kann ich auch noch Ellen White zu diesem Abschnitt lesen und Bibelkommentare, Bibellexika oder auch die Meinung anderer dazu einholen. Und die Meinung anderer, das kann sein, jemand, den ich von der Gemeinde kenne, jemand, wo ich weiß, der sich mit der Bibel beschäftigt. Und das kann auf jeden Fall sein, der Pastor, der Prediger, dass man den kontaktiert und fragt um Auskunft zu einem bestimmten Thema. Ich hoffe, diese Anleitung hilft euch. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, macht es euch nicht zu kompliziert, sondern überlegt euch etwas, wo ihr in der Bibel lesen möchtet, betet und lest diesen Abschnitt durch und am besten mehrfach durch und dann denkt darüber nach, was er für euch bedeutet. Das ist die kurze Variante und die bringt man auch gut in einem, ja, in einer überschaubaren Zeit unter. Ja, und dann wünsche ich euch an der Stelle viel Erfolg und viel Freude beim Bibellesen, denn es ist wirklich wichtig, dass jeder selber in der Lage ist, die Bibel zu lesen und versucht zu verstehen, was die Bibel sagt und versucht, die großen Zusammenhänge der Bibel zu erkennen. Schaut euch nach Werkzeugen um, die euch dabei helfen. Und ja, eben, so dass ihr mündig werdet und ein Volk Gottes, ein königliches Priestertum, ein Eigentum Gottes, das in der Lage ist, auch Gottes Willen mehr und mehr aus seinem Wort zu erkennen. Ja, damit möchte ich diese Einheit beenden mit dem Fazit und der Zusammenfassung. Es ist gut, wenn wir jeden Tag eine besondere Gemeinschaft mit Gott im Gebet und im Lesen seines Wortes erleben. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das für euch zur Praxis macht und so gut es geht, in den Alltag bei euch integriert, sodass ihr jeden Tag eine gemeinsame Zeit, eine ganz besondere heilige Zeit mit Gott erlebt.